Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo zu Micro Europa, einem Gemeinschaftsprojekt von Uniradios aus ganz Europa. Ich bin Franziska Kiele. Heute dreht sich in unserer Sendung alles um das Thema nationale Identität. Wir stellen uns die Frage, was das genau ist, und beleuchten dieses Thema von unterschiedlichen Seiten. Doch bevor es richtig losgeht, hört ihr erst einmal Mitchieu mit Breathe.
Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Der erste Beitrag von Constanze Fischer handelt von dem Punk Marcel, der das Dasein auf der Straße als Lebenseinstellung sieht. Er gibt uns einen Einblick in seinen Alltag und erklärt, warum er die Straße einer festen Wohnung vorzieht.
I am an anti-coaster.
Mit 7 habe ich den ersten Iro gehabt. Mit 10 vom Taschengeld die erste Lederkutte gekauft und so Zeug. Und ja, das ist dann halt auch zur Einstellung geworden und jetzt bin ich schon seitdem her Punk.
Sich abgrenzen, betont anders und irgendwie immer dagegen sein. Für den 25-jährigen Marcel Kieselbach gehört die Anti-Haltung zum guten Ton. Sonst könnte er wohl auch nicht bestehen in der kleinen Gruppe der Gleichgesinnten, die sich fast täglich mit Hund und Kegel in Tübingens Altstadt versammelt. Zusammen rumhängen, Bier trinken, schnorren. Viel mehr bietet das Leben eines Punks nicht, doch für Marcel bedeutet es die absolute Freiheit. Vor einem Jahr kam er aus Sachsen nach Tübingen, um einen Freund zu besuchen. Seitdem lebt er hier, zusammen mit den anderen Punks. Die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Gruppe empfindet er als ungezwungen und aufrichtig, im Gegensatz zur bürgerlichen Gesellschaftsschicht.
Unter unseren Leuten, da wird sich gegenseitig geholfen und normal kriegt man das gar nicht mehr so richtig mit. Wenn man da einen fragt, ob er beim Umzug helfen kann, dann muss man ihm erst am Arsch lecken, dass er hilft. Und das gibt's bei uns einfach nicht. Ich gehe hin, sage, hey, ich zieh um und dann habe ich jetzt 10 Leute stehen, die mir helfen.
Marcel ist in der Tübinger Punk-Szene angekommen. Dabei hätte sein Leben auch ganz anders verlaufen können. Nach seinem Realschulabschluss absolvierte er eine Lehre als Kfz-Mechaniker. Dann irgendwann standen die Feldjäger vor der Tür. Er hatte die Musterung nicht wahrgenommen. Es folgten 6 Jahre Bundeswehr mit Einsätzen in Afghanistan und Jugoslawien. Solche Erfahrungen prägen. Mittlerweile hat Marcel genug von alledem und zieht das Leben auf der Straße dem in der Kaserne entschieden vor. Und dieses, sein neues Leben, so betont er, ist viel unproblematischer, als die meisten Leute vermuten.
Im Winter zum Beispiel haben wir einen Schlafplatz, da schlafen wir im Warmen. Es hat immer irgendjemand, wo eine Wohnung hat, ist trotzdem Punk, arbeitet und so, das gibt's unter unseren Leuten auch. Und im Sommer Schlafsack, Isomatte und irgendwo hingelegt und geschlafen. Sieht zwar schlimm aus, wenn wir hier auf der Straße sitzen oder so, aber eigentlich haben wir nicht viele Probleme. Wir haben immer unsere Getränke, unsere Zigaretten und so. Uns geht's eigentlich ziemlich gut.
Nur wenn das Geld knapp wird, dann ist auch das Leben eines Punks schwierig. An manchen Tagen läuft das Schnorren besser, an manchen weniger gut. Pläne für die Zukunft hat Marcel keine. Kann er sich denn vorstellen, später einmal Kinder zu haben?
Ich habe 3. Ich habe Zwillinge, die sind bei der Frau, bei der Mama. Die darf ich auch regelmäßig sehen, wenn ich mal in der Ecke bin. Und das dritte Kind, da habe ich nur eine SMS gekriegt. Du bist Papa und kannst dein Kind leider nicht sehen. Ich habe mich nicht getraut, es dir vorher zu sagen. Und sie ist jetzt in Amerika.
Und wie ist das für dich?
Schlimm. Schlimm.
Vielen Dank an die Rolling Stones. Das war unüberhörbar die Live-Version von Jumping Jack Flash. Eine nationale Identität, gibt es das hier bei uns in Deutschland? Darf man aufgrund der Geschichte von Deutschland überhaupt einen Nationalstolz haben oder eckt man damit eher an? Philipp Hurzelmeier hat sich in Tübingen mit dem Mikro auf die Straße getraut und einfach mal nachgehört. Gibt es heutzutage noch eine nationale Identität?
Allgemein ja, ich denke, Nationalstolz gibt es auf jeden Fall noch, gerade auf dem Land. Die sind auf jeden Fall noch, aber ich denke, wir Studenten heutzutage, wir sind globalisiert, wir sind offen, wir gehen auf Menschen zu und wir haben kein Problem mit Nationalstolz.
Ja, also nationale Identität gibt es jetzt für mich nicht. Und für mich ist die eigene Identität, beruft sich eigentlich nicht auf die Nationalität, woher man stammt, sondern die bildet man sich halt heraus. Es ist ein Prozess, den jeder Mensch für sich praktisch selber durchmacht und das eigentlich jetzt eher nicht von der Nationalität bestimmt wird, sondern von den Erlebnissen der Erziehung und wie man sich halt mit was man sich beschäftigt und sowas in der Art halt einfach.
Ja, ich sehe die nationale Identität als Zylinder im Motor der europäischen Gemeinschaft. Jede Nation hat gewisse kulturelle Prägungen, Stärken, Schwächen. Und wenn man diese Stärken bündelt, kann das, glaube ich, zu einer großen Stärke der Europäischen Union führen und zu einem großen Zusammenhalt auch.
Ja, ich denke schon, dass es das gibt. Also in dem Moment, wenn ich in meinem eigenen Land bin, merkt man das vielleicht nicht so arg. Sobald ich eben in anderen Ländern bin und mit anderen Kulturen in Berührung komme, äußert sich das dann schon.
Also ich bin der Meinung, dass es die nicht mehr gibt. Ich bin dazu viel zu sehr überzeugt von dem Konzept, dass man in einem gewissen Kulturkreis und einer Region sozialisiert wird. Von daher denke ich, es hat viel mehr mit dem zu tun, wie man sich habitualisiert, wie man Kultur und Kulturangebote wahrnimmt.
Doch, ich denke in den anderen Ländern schon, aber in Deutschland jetzt eher weniger. Wegen Drittes Reich und so, wenn da jetzt jemand sagt, ja, ich bin deutsch und ich bin da stolz drauf, dann ist der immer gleich negativ auf jeden Fall. Aber in den anderen Ländern denke ich schon.
Zum einen gibt es natürlich sowas wie nationale Identität in dem Sinne, dass man Gegenstände hat oder Bräuche hat oder Dinge hat, die man mit seiner Nationalität verbindet. Aber andererseits verschwindet sowas wie nationale Identität gerade in Europa immer mehr. Weil viele sich, vor allem junge Leute, weniger als Deutsche sehen, sondern viele auch als Europäer.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was home. Escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me, silently for me.
Ihr hört Mikroeuropa hier beim Uniradio von Tübingen. Um das belgische Projekt Eurégio Mieux Rend geht es in dem nächsten Beitrag. In dieser Region sind belgische, deutsche und niederländische Gebiete eingeschlossen. Da stellt sich automatisch die Frage, wie es denn dort mit der nationalen Identität aussieht. Jean-François Van Welt, Aurélie Pirquen, Bertrand Abbey und Benjamin Elzon von der Medienwissenschaftlichen Hochschule in Brüssel sind der Frage nachgegangen. Der belgische Bürgermeister Jean-Claude Meurant von Aubel, einem kleinen Dorf in der Provinz Lüttich, äußert sich zu dem Projekt Eurégio.
Madame, bonjour. Ja, Madame.
Trotz Kälte und Schnee sind viele Einwohner von Aubel auf dem traditionellen Markt, der in Aubel jeden Sonntag stattfindet. In der kleinen belgischen Stadt, ein bisschen ab vom Schuss, etwa 20 Kilometer von der deutsch-belgischen Grenze im Nordosten Belgiens gelegen, leben viele Ausländer. Wie jeden Sonntag finden sich auf dem Markt nicht weniger als 4 verschiedene Nationalitäten. Die Verkäufer auf dem Markt mögen das.
Hier in Aubel gibt es viele Holländer und auch Deutsche.
Verkaufen Sie Ihre Sachen auch auf den anderen Märkten?
Ja, ich bin jede Woche auf 6 Märkten.
Und auf den anderen Märkten, sehen Sie dort weniger Ausländer? Oder?
Weniger Ausländer, weil die Märkte mitten in der Region um Lüttich liegen. Aber hier ist man in einer kleinen Grenzstadt, da grenzen 3 Länder aneinander.
Die sprachliche Realität in Belgien spielt sich weit weg von den Querelen der Kommunen ab. Ob Flämisch oder Französisch, jeder versucht sich mit der Sprache des anderen zu verständigen. Sogar die französisch sprechenden Verkäufer preisen ihre Waren in anderen Sprachen an. Zum Beispiel auf Niederländisch.
Das ist mit Lokas.
Das war diese, oder?
Nein, das ist bekannt. Ah. Willst du auch?
Um sprachliche Barrieren abzubauen, haben sich 6 Regionen zusammengetan, um gemeinsam ihre Anstrengungen zu intensivieren. 1976 wurde das Projekt Eurégio Mieux Rend, benannt nach den Flüssen Maas und Rhein, ins Leben gerufen. Eurégio ist ein Zusammenschluss von mehreren Regionen. An dem Eurégio-Parlament sind 6 Regionen beteiligt. Aix-la-Chapelle, Maastricht, das holländische Limburg, das belgische Limburg und die Provinz von Liège, also Lüttich. Mit dabei sind auch die deutschsprachigen Gebiete Belgiens. Jean-Claude Meurant ist Oberstbürgermeister. Für 3 Jahre war er Mitglied im Euregio-Parlament.
Natürlich ist es schwer, sich zu verständigen. Wo es viele Sprachen gibt, braucht man viele Übersetzer. Es gibt viele Projekte, die erst einmal akzeptiert werden müssen. Natürlich auch von den anderen. Mindestens 3 andere Regionen müssen einem Plan zustimmen, bevor er realisiert werden kann. Das gilt vor allem für die autonomen Regionen, die sich sehr für die Projekte einsetzen und sie repräsentieren. Und sie müssen die anderen Regionen von eigenen Projekten überzeugen, mit ihnen streiten und debattieren.
In der Realität ist das natürlich nicht immer einfach, aber die Motivation scheint ungebrochen. Zahlreiche Projekte werden realisiert. Es gibt zum Beispiel eine enge Zusammenarbeit bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben der 3 beteiligten Länder von Euregio. Und es bestehen Kooperationen zwischen den Krankenhäusern der Region. Ende Februar bekam die Organisation knapp 14 Millionen Euro von der Europäischen Union an Unterstützung. Damit kann Euregio 9 Projekte weiter finanzieren. Obel, die Stadt im Herzen von Euregio Meuserin, steht modellhaft für diese Region. Hier darf sich jeder zu Hause fühlen. Dieses kleine Städtchen am Rand der Provinz Liège gelegen, lässt erahnen, wie eine europäische Identität wohl aussehen könnte. This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper when vagabonds are passing by. I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay.
Thank you. were spinning round me, and all my thoughts were cloudy, and I had begun to doubt all the things that were me. Been in so many places, you know I've run so many races, and looked into the empty faces of the people of the night. And something is just not right, 'cause I know that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here, 'cause New York's not my home. Though all the streets are crowded, there's something strange about it. I lived there about a year and I never once felt at home. I thought I'd make the big time. I learned a lot of lessons awful quick, and now I'm telling you that they were not the nice kind. It has been so long since I have felt fine. That's the reason that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here, 'cause New York's not my home.
Bei der Identität von Kultur und Gesellschaft spielen die Tradition und der Umgang mit ihr eine wichtige Rolle. Jedes Land besitzt ja nicht nur eine Tradition, sondern ganz viele davon, die sich zum Beispiel in lokalen Bräuchen, Festen, Rezepten, Trachten und vielem mehr äußern. Jede Region hat auch ihre eigenen Erzeugnisse, die je nach Klima und geografischer Umgebung erzeugt werden. Der folgende Beitrag von Tanja Hippler und Stefanie Ulrich widmet sich der regionalen schwäbischen Küche. Eines von vielen Beispielen, wie die Menschen traditionelle kulinarische Köstlichkeiten mit einem regionalen Anspruch praktizieren.
Wer ganz in den Südwesten Deutschlands reist, kommt in die Region Schwaben, die von den Einheimischen auch liebevoll Schwabeländle genannt wird. Das hat kulinarisch und kulturell so einiges zu bieten. Hier wurden zum Beispiel die berühmten Maultaschen erfunden. In der schwäbischen Gaststätte Maugenäschle in Tübingen gibt es mehr als 20 verschiedene Sorten davon und natürlich eine Speisekarte, ganz auf Schwäbisch. Ein Maugenäschle bezeichnet eine kleine Schatztruhe mit wertvollem persönlichen Inhalt, den man ungern mit jemandem teilen will. Herbert Rösch, der Inhaber des Maugenäschle, erzählt, wie es zu dem ungewöhnlichen Namen kam.
Die Geschichte, warum das hier entstanden ist, ist der Fischer, der mit Ludwig Uhland in Frankfurt in der Paulskirche 1848 war. Der hat hier im Haus gewohnt und da unten war ja das evangelische Stift. Und die haben immer zusammen gemaugelt, weil hier im Garten vom Maugenäschle war die Weinpresse und die Weinküferei vom Schloss. Und dann haben die sich hier mal getroffen, haben einen getrunken und haben gemaugelt. Und deswegen heißt es Maugenäschle.
Doch selbst für Schwaben gestaltet sich die Aussprache des Namens schwierig. Die Gäste des Maugenäschle versuchen sich daran.
Maugenäschle.
Maugenäschle.
Mauganäschle.
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 Maugenäschle.
Restaurant Mauganäschle.
Im Maugenäschle gibt es aber nicht nur die traditionellen Maultaschensorten, sondern auch saisonale Varianten wie Lachsgarnelen oder Pfifferlingsmaultaschen. und alle anderen Gerichte, die der Schwabe gerne isst, wie
natürlich ein paar Maultasche, Linse, Schupfnudeln, das ist schon, und ein Rostbraten dazu, da gar nicht viel drüber, ein Käsespätzle noch dazu, das ist so ein Standard von einem Schwabe.
Kaum zu glauben, dass es eine Zeit gab, in der die schwäbischen Gerichte kaum angeboten wurden. Mit dem Maugenäschle wollte Gründer Herbert Rösch Senior der schwäbischen Küche wieder zu neuem Glanz verhelfen.
Also entstanden ist das Lokaljahr 1981 aus dem Gedanke raus, damals gab es in Deutschland die Nouvelle Cuisine, wie das so schön geheißen hat. Hat kein Mensch verstanden, aber es war einfach eine tolle Küche. Aber die schwäbischen Gerichte gab es damals nicht mehr in der deutschen Gastronomie. Und dann hat mein Vater damals gesagt, dann machen wir für unsere Gäste, die vom Ausland kommen, die schwäbische Küche, und hat damals mit den Maultaschen angefangen.
Auch verschollene Gerichte wie das Schneckenpfännle setzte er wieder auf die Karte. Schneckengerichte waren wie in Frankreich auch in Schwaben früher ein gängiges Essen, das mit der Zeit seine Popularität einbüßte, sich aber mittlerweile wieder großer Beliebtheit erfreut.
Also Schneckenpfännle ist ein altes schwäbisches Gericht. Angefangen hat es wieder en vogue zu werden, wenn man so will, mit der Dame, die oben auf der Alp die Schneckenfarm hat. Und Schneckenpfännle gibt es eigentlich auch im Französischen, Escargot. Und es war immer ein traditionelles Gericht, auch hier. Aber man hat es einfach aus der Zeit, hat man es ein bisschen aus den Augen verloren. Und als ich das wiederentdeckt habe, bin ich eigentlich zufrieden, dass wir es gemacht haben, weil es wird sehr gern gegessen. Und mit der schönen Kräuterbutter und ein bisschen Weißbrot ist es ein klasse Gericht. Immer was für Genießer eigentlich.
Vor dem Eingang des Maugenäschle steht eine Bank, auf der Herbert Rösch Senior oft verweilte. Sie ist daher mit dem schwäbischen Zungenbrecher beschriftet, welcher »Da sitzen die, die immer da sitzen« bedeutet.
Das ist natürlich schwäbisch der breitesten Art und heißt, da hocken die, die immer da hocken. Also man muss es ein bisschen üben natürlich, aber es ist eine lustige Situation, wenn Gäste aus nah und fern kommen und sich versuchen in diesem Wort oder in diesen Wörtern, die aneinandergereiht sind, und das ist ganz lustig.
Und das klingt dann so.
Da hocken die, die immer da hocken.
Da hockt die, die immer da hocken.
Hocken die, wo immer da hocken.
Da hocken die, die immer da hocken.
Das Maugenäschle ist ein gutes Beispiel dafür, dass die regionalen Traditionen weiterhin bestehen und einen großen Teil einer Identität ausmachen.
You see the gone. Boy, it's gone. So close your eyes, I feel the way I'm with you now. Believe there's nothing.
Das war James Morrison mit Undiscovered. Ihr hört Mikro Europa. Heute geht es in unserer Sendung um nationale Identität. Eine wissenschaftliche Meinung zu unserem Thema habe ich mir bei Hermann Bausinger eingeholt. Er ist emeritierter Professor für empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen. Ich traf ihn zu einem Interview in seinem Tübinger Büro, in dem er immer noch forscht und arbeitet. Was er zum Stichpunkt nationale Identität sagt und was Dialekte damit zu tun haben, hat er mir im Interview erzählt. Was verstehen Sie denn unter nationaler Identität?
Ja, bei der Frage nach nationaler Identität bleibt sicherlich vieles offen. Also wir haben ja ganz verschiedene Bevölkerungsteile im Land. Und die Frage nach der nationalen Identität ist die Frage nach dem, was denen gemeinsam ist. Aber natürlich sind die Gemeinsamkeiten nicht durchgängig. Also jemand, der in Bayern wohnt, hat sicherlich andere Vorstellungen von dem, was deutsch ist, als jemand, der in Hamburg wohnt. Und ein Manager hat andere Vorstellungen als ein Arbeitsloser.
Und jetzt in Bezug auf Identität, Sie haben ja das Buch Typisch Deutsch geschrieben. Und kann man denn genau sagen, was typisch deutsch ist? Oder ist das von Region zu Region in Deutschland unterschiedlich?
Also hier im Südwesten, im Schwäbischen etwa, da kommen sofort darauf, ja, also die Deutschen sind sparsam, die Deutschen sind besonders reinlich. Und in Wirklichkeit ist aber so, dass also schwäbische Eigenheiten wie die Kehrwoche etwa, dass die in Teilen von Norddeutschland völlig unbekannt sind oder nur als schwäbischer Witz dort eigentlich gelten. Also man kommt sofort in Gefüge rein, in dem sehr vieles auch gegeneinander und nebeneinander steht.
Was bringen denn Dialekte in Bezug auf die nationale Identität?
Ja, man könnte sagen, die Dialekte, also in einem ersten Anlauf würde ich sagen, die Dialekte zerstören die nationale Identität, denn die legen ja nun Wert darauf, dass die jeweiligen Eigenheiten einer Region oder eines Landes, also im Sinne eines Bundeslandes, hier zur Geltung kommen. Und dass also die Einheitssprache, die Standardsprache vielleicht eher etwas zurücktritt. Auf der anderen Seite sind die Dialekte ja keine beliebigen Erfindungen, sondern sie sind ja gebunden an die Hochsprache. Und insofern denke ich, dass sie also dazu beitragen, dass die Leute sich in bestimmten Regionen zu Hause fühlen und dass diese Bindung an die jeweilige Region natürlich dann auch weitergeht in einer Bindung an die Nation.
Es gibt hier so eine Hitliste der Dialekte. Das Bayerische steht irgendwie auf Platz 1, das Schwäbische auf Platz 4. Wie erklären Sie sich diese Rangordnung?
Das kann kein Mensch erklären. Also eine vernünftige Erklärung gibt es, glaube ich, dafür nicht. Man muss sehr viele Dinge heranziehen. Also mit dem Bayerischen hängt es sicherlich damit zusammen, dass das Bayerische sich im früheren Königreich Bayern schon ungestört entfalten konnte und dass also eine gewissermaßen eine eigene Hochsprache war auch. Und es hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen mit der Art dieser Sprache, dass die also von vornherein kernig ist und stark ist, während beim Schwäbischen ja immer gleich die Verkleinerungssilben hervorgehoben werden. Also da gibt es Unterschiede in der Sprache selber.
Sprechen denn die Kinder der heutigen Generation noch einen Dialekt oder nimmt das immer mehr ab?
Es nimmt sicherlich teilweise ab. Man kann zum Beispiel feststellen, dass es also starke Stadt-Land-Unterschiede gibt. Wenn ich hier in Tübingen mich umschaue oder umhöre, dann kann man feststellen, dass der Dialekt sehr deutlich zurückgegangen ist. Also etwa in den Schulen auf dem Pausenhof, wo früher praktisch nur Dialekt gesprochen wurde, da kann man kaum mehr Dialekt hören. Wenn ich hinausgehe aufs Land, also in die Rottenburger Gegend oder in die Hechinger Gegend, auf die Dörfer, dann höre ich noch sehr viel Dialekt. Und es ist sicherlich nicht so, dass man sagen kann, ja, der Dialekt ist also ein reines Auslaufmodell.
Könnten Sie da vielleicht ein Beispiel nennen?
Ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Ein französischer Student war hier in Tübingen und er wollte seine Sprachkenntnisse verbessern. Er hat es auch getan und in den Ferien, um Geld zu verdienen, hat er bei der Post gearbeitet. Und ich habe ihn dann nachher gefragt, ja, wie war's denn? Er war sehr angetan von seiner Arbeit, aber er sagte, mit seiner sprachlichen Ausbildung sei er nicht weitergekommen, weil niemand Deutsch gesprochen habe. Dann habe ich mich gewundert und habe gesagt, ja, haben die jetzt lauter Ausländer bei der Post heute schon? Und da sagt er, nein, nein, aber lauter Schwaben, nicht? Also das ist so ein Beispiel dafür, dass eben doch noch sehr viel im Alltag der Dialekt gebraucht wird.
Don't say- Micro Europa.
Micro Europa.
People try to put us to death.
Generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Try to dig what we all say.
I'm
not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation. We all
try to
cause a big sensation.
Just
talking about my generation. Cause we could get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Das war The Who mit My Generation. Dieser Song galt in den 60er Jahren als Bewegung der Jugendkultur und wurde bei den jungen Leuten damals zu einer Art Hymne. Gerade zu dieser Zeit, 1965, kamen viele Menschen aus Griechenland, Portugal, Italien und der Türkei nach Deutschland, die sogenannten Gastarbeiter. Sie mussten sich erst in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden. Manche sind wieder in ihre alte Heimat zurückgekehrt, manche sind geblieben. So wie der Schuhmacher Halit Kaya. Er hat seit vielen Jahren einen Schuhladen bei einem Supermarkt. Jörg Häusermann hat den türkischen Schuhmacher getroffen.
Ich meine, ich kann für jeden Moslem empfehlen, soll Bibel lesen. Umgekehrt für Christen auch Koran.
Das sagt Halit Kaya. Er hat einen Schuhmacherladen, der steht vor den Toren Tübingens beim Supermarkt Real. Ein Container von 16 Quadratmeter Fläche. Halit Kaya hat früher bei Mr. Minute gearbeitet. Vor 11 Jahren hat er sich selbstständig gemacht und von einer Münchner Firma all die Geräte geleast. Jetzt gehören sie ihm. Schuhausputzmaschinen, Schlüsselmaschinen, die Gravurmaschine, die Nähmaschine.
Ich bin in der Türkei geboren und dann mit 10 Jahren gekommen. Ich habe immer gedacht, wir Moslems, wir sind was Besonderes. Christen ist nicht so. immer, wie soll ich sagen, so unterschätzt. Aber vor 12 Jahren, ich habe mit einer christlichen Gruppe Bibel gelesen. Und dann ich habe gesehen, da wir haben viel Gemeinsamkeit.
Die Schuhmacher in Deutschland sind in 30 Jahren 80% weniger geworden. Im ganzen Landkreis Tübingen gibt es noch 12 traditionelle Schuhmacherwerkstätten und 4 Reparaturbetriebe wie den von Halit Kaya. Schuhe sind heute zu billig oder zu modisch, als dass sich eine Reparatur lohnte.
Das ist eine Fräse. Hier, die Fräsen, Absatzfräsen. Aber ich sehe da heute viele Christen oder Moslem hinten Glaubische stecken und dann machen böse Sache. Und dann ich sage, das ist nicht christlich oder nicht islamisch, was in Amerika passiert, Beispiel. Hinten Glauben verstecken und Flugzeug entführen, unschuldige Passagiere und dann wieder ein Gebäude reingehen und dann wieder unschuldige Menschen. Und diese Leute sagen, Namen für Allah gemacht. Stimmt gar nicht. Ich kann sagen, Namen für Satan, ja.
Einige Jahre lang hat Kaya viel an Autoschlüsseln verdient. Er nennt das die goldene Zeit. Sie liegt mehr als 5 Jahre zurück. Viele moderne Autoschlüssel haben Chips eingebaut. Die kann er nicht nachmachen. Bleiben die normalen Türschlüssel. Die Taschen, die Sohlen, die Absätze.
Aber muss auch ganz offen sagen, meine Meinung, christliche Welt, ich kritisiere auch mal mit manchen Dingen, Beispiel Amerika, Russland, Deutschland, England, Frankreich, Italien, China, Israel auch, es sind auch verkaufen, Waffenherstellen verkaufen für dritte Welt. Und dann ist mein Wunsch, innerlicher Wunsch, diese Industrieländer, diese schmutzige Waffengeschäft soll weggehen.
Kaya hat einen Mietvertrag mit der Firma Real. Die verlangt, dass er die gleichen Öffnungszeiten einhält wie der Supermarkt. Pausen sind nicht vorgesehen.
Diese Farbe heißt Top Finish. Das ist eine sehr gute Farbe, wenn ich so färbe. Schuh ist fertig. Reparatur ist fertig. Jetzt kann ich mit dieser Schuh laufen.
Halit Kaya ist verheiratet. Eine Tochter ist 3. Die andere 1,5 Jahre. Ferien hat er das letzte Mal vor 11 Jahren gehabt. Vielleicht findet er bald einen Laden in der Innenstadt. Da könnte er dann auch mal 2-3 Wochen lang zumachen und wegfahren.
Und dann ich glaube, wenn wir die ganze Welt zusammenarbeiten, mit Toleranz, mit Respekt, wir können unsere Erde Paradies schaffen.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Time she goes away.
Jetzt sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung über nationale und regionale Identitäten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Musik für die Sendung habe ich gemeinsam mit Ulrich Hegele ausgesucht. Für die Technik zuständig war Oliver Lichtwald. Hinter dem Mikrofon saß heute Franziska Kiele. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal bei Mikro Europa. Bye, bye.